Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Hochschulkiste. Ich bin Theresa und diese Folge gehört zur Season Mind Matters. Die Season, in der wir uns mit allem beschäftigen, was unseren Kopf, unser Herz und unseren Alltag wirklich bewegt. Heute tauchen wir ein, in die japanische Kunst Sinn und Ziel zu finden. Ikigai. Warum gelingt es Menschen in Okinawa, auch mit über 100 Jahren noch so vital, zufrieden und mit Freude in den Tag zu starten? Und wie können wir dieses Gefühl auch in unserem chaotischen Hochschulalltag finden? Dafür habe ich heute Herrn Stefan Keindl eingeladen, der an unserer Hochschule ein Wahlfach zum Thema Ikigai gehalten hat. Stefan, schön, dass du da bist. Möchtest du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Guten Morgen, ja, danke für die Einladung. Genau, mein Name ist Stefan Keindl und ich habe hier in der Hochschule studiert, als es noch FH war, eine ganze Weile her, damals Multimedia, und bin jetzt einfach in verschiedenen Fachbereichen mit verschiedenen Kursen zugange, gar nicht mehr so in meinem alten Fachbereich Informatik oder Design, sondern also querbeet mehr mit so einem den Social-Skill-Themen, weil mir die viel mehr gerade bewegen, so in meinem Leben auch. Genau. Und ja, bin seitdem fast ausschließlich in Augsburg gewesen, dann mal ein bisschen rüber gewechselt nach Friedberg, da bin ich seit 13 Jahren, lebe dort, also genau, zum Studium hergekommen, aus Niederbayern und hier in Schwaben hängen geblieben.
Ja, das heutige Thema ist Ikigai, die japanische Kunst, Sinn und Ziel zu finden. Das kommt aus dem Japanischen, aber was bedeutet Ikigai eigentlich übersetzt?
Es sind zwei Worte, also Iki und Gai, also Lebenssinn, und ganz frei übersetzt heißt so, warum stehe ich am Morgen eigentlich auf? Also dieses, was treibt mich an, warum bin ich lebendig? Genau.
Das klingt sehr schön und darauf wollen wir heute ein bisschen genauer eingehen. Wenn man jemanden nach Ikigai fragt und die Person das kennt, dann würde ich sagen, dass man sehr häufig die Antwort bekommt von diesen vier Kreisen, dem Schaubild des Ikigai eigentlich, mit den Überschneidungen. Könntest du ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, dieses Schaubild, das du ansprichst, ist das Venn-Diagramm. Und das ist tatsächlich so der allerletzte Teil von dem, von der Entwicklung von dem, was wir eben gerade so viel wahrnehmen im Coaching-Bereich und eben auch bei mir zum Beispiel in der Lehre, in diesem AWP-Kurs, weil dieses Venn-Diagramm mit den recht vier simplen, erstmal simpel ausschauenden Fragen, so was liebe ich, was braucht die Welt, was kann ich gut und wofür gibt es einen Ausgleich, die erklären ganz viel, wenn man da tiefer reinschaut. Und es sind einfach nur vier Fragen. Das eigentliche Ikigai, die eigentliche Philosophie aus Japan, ist was sehr viel Älteres und eigentlich, doch auch Komplexeres, würde ich sagen. Und die Entwicklung, die es genommen hat und warum jetzt auf so einem Venn-Diagramm mit diesen vier Fragen Ikigai steht, waren da ein paar Stufen. Es war eine Japanerin, die so um Mitte 20. Jahrhundert die Philosophie des Ikigai, die ja wirklich eine Tradition ist in Japan, so ein bisschen noch weiter beschrieben hat und damit gearbeitet hat. Also die hat, ich habe es immer nicht so mit Namen aussprechen, Mika Kamaya, Freizeichen, die hat an Lepra-Stationen gearbeitet in Japan und hat einfach dort viel mit Leuten gearbeitet, die erstmal eigentlich einen ziemlich miserablen Zustand hatten in ihrem Leben. Und da hat auch gesehen und herausgefunden, wie kann jemand trotzdem glücklich sein in so einem Zustand, wo es vielleicht in der Zukunft irgendwie schlecht ausschaut, wo es mir aktuell in meinem Körper schlecht geht, wo ich wenig Verbindung habe zu anderen Menschen, weil Lepra ist ja wirklich was, wo mir ganz viel essentielle Kontakte fehlen, einfach so in die Gemeinschaft zu anderen Menschen. Und trotzdem hat sie da Dinge festgestellt, wie jemand da irgendwie am Morgen noch aufsteht. So, und hat dann damit gearbeitet und hat da ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben und so ihre Essenzen also rausgefiltert, was für sie dann Ikigai bedeutet. Und erst sehr viel später, so nach 2011 war das, gab es jemanden Spanier, auch jetzt wieder ein Name, den ich wahrscheinlich falsch ausspreche, André Zuzunga, und merken konnte ich es mir immer schlecht. Naja, der hatte auch im Feld von Purpose gearbeitet und versucht herauszufinden, so was ist denn, ja genau, also dieses Wort, das auch immer so ganz groß überall rumhängt, Purpose, ganz, ganz schwer aufs Deutsche so übersetzen tatsächlich. Und weil Sinn allein ist es für mich jetzt auch nicht nur, irgendwie hängt da ein bisschen mehr dran. Und der hatte tatsächlich so ein Venn-Diagramm. Und eigentlich genau dieses Venn-Diagramm, das jetzt unter Ikigai quasi firmiert und läuft, mit diesen vier Fragen so definiert. Und da stand in der Mitte aber nur Purpose drin und nicht Ikigai. Und erst noch ein paar Jahre später, 2014 glaube ich, war es ein Mark Wynn, der dann nämlich die Kombination, also der hatte dann, und da hat die Frage schon aufgeleuchtet bei dir vorher, so, wo leben denn Menschen lang? Da gab es einen TED-Talk, der um diese Blue Zones ging und warum in Japan es Bereiche gibt, wo Menschen so furchtbar lang leben und glücklich scheinen, also irgendwie muss man ja glücklich sein, wenn man lang lebt. Deswegen gab es den Impuls bei ihm so, da leben Menschen lang, da gibt es ein Ikigai, was bedeutet das? Und hat aber auch dieses Venn-Diagramm gesehen von Zuzunga und hat das kombiniert und hat dann statt Purpose Ikigai in die Mitte gesetzt. So. Und das war so die Entwicklung, warum wir jetzt, und das war auch das Ikigai, das ich kennengelernt habe. Also ich habe quasi gestartet mit dem allerletzten Schritt der Entwicklung des Ikigai. Die habe ich kennengelernt und die ist so plakativ und die ist so prägnant, dass man damit einfach sofort losarbeiten kann. Und das habe ich einfach gemacht und merke jetzt erst so nach und nach, wo das Interesse aufkommt, ja, wo kommt es denn eigentlich in der Tiefe her und wo gibt es dann irgendwie nur Nuancen, wo gibt es Unterschiede, weil die traditionelle Form und das, was man unter Ikigai in Japan begreift oder was Nico damals so aufgeschrieben hat, das geht in eine andere Tiefe und Breite und das ist zum Beispiel das Thema mit dem Ausgleich oder mit dem Geld, also oft jetzt im westlichen Coaching, das Ikigai ist ja sehr jobfokussiert und zentriert und da geht es natürlich auch um das Thema Ausgleich und Geld, also wie sorge ich für meine Grundbedürfnisse und das ist natürlich auch im Ikigai ein Ding, so wie kann ich für meine Grundbedürfnisse sorgen, die das Mensch einfach hat, Dach über den Kopf, Essen. Und so Dinge, die halt heute in unserer Gesellschaft natürlich über Geld geregelt sind, weitestgehend, aber das taucht so im klassischen Ikigai eigentlich kaum auf. Ja, und dann gibt es einfach da diese ganzen Feinheiten und da jetzt nochmal so ein bisschen einzutauchen, aber später auch gar nicht in einem Denken, wie das wäre jetzt schlecht oder verkehrt oder nicht ausreichend, sondern in diesem rausfinden, so, und wo ist denn jetzt meine Vorstellung von Ikigai, weil das sind ja alles Modelle, die sich nacheinander entwickelt haben, wo verschiedene Gedankenansätze drinstecken, die alle valide sind und die alle einfach schön sind. Und da darf man gerne sein eigenes dann finden, merke ich.
Also würdest du dann sagen, dass dieses Venn-Diagramm eher so als Anleitung erschaffen wurde, um seinen Schnittpunkt der vier großen Fragen zu finden, sein Ikigai? Oder kann das Ikigai auch nochmal was ganz Verschiedenes von den Antworten auf die vier Fragen sein?
Beides. Also das Ikigai ist, als Venn-Diagramm ist eine super Methode, die schätze ich sehr. Und seit ich mit der arbeite und ich habe quasi damit angefangen, für mich zu arbeiten in meiner Phase, gehe raus aus der Industrie, was will ich jetzt eigentlich in meinem Leben, wo geht es hin, was mache ich, was wird mein Job sein? Und es war tatsächlich auch jobfokussiert. Also die Intention war, herauszufinden, was mache ich denn jetzt so? Also was ist meine neue Arbeit, was ist meine... Und da stecken ja diese ganzen Worte da drin mit Profession, Mission und so weiter aus diesem Venn-Diagramm, das dann hier gut abzuleiten. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, so meinen Weg zu finden in meine Selbstständigkeit, in meine neuen Berufe tatsächlich, die ich jetzt so ausübe. Und wenn ich mir das traditionelle Ikigai anschaue, dann geht das tatsächlich einfach nochmal eine Schicht tiefer in eine spirituelle Ebene, würde ich sagen. Auch wenn das Thema Sinn und Sinnhaftigkeit in dem Venn-Diagramm schon ganz stark da ist und man genauso eintauchen kann. Also man mir fehlt jetzt nichts, wenn ich mit diesem normalen, sage ich mal, westlichen Venn-Diagramm arbeite. Und trotzdem gibt es einfach noch eine Dimension, die dann noch da ist, wenn ich dann noch weiter forschen will, so in mir, mit meinem Sein. Und ja, das westliche Diagramm, jetzt merke ich so, wie so ins Reflektieren überhaupt kommen, und es ist immer wunderbar, sich darüber zu unterhalten, weil es gibt mir die Möglichkeit, dann auch wieder neue Sachen zu entdecken beim Erzählen, beim drüber nachdenken, eben im Gespräch. Und das Westliche ist schon sehr halt im Außen, also um mich rum, so die Welt um mich rum, die ich wahrnehme. Die physische Welt auch, will ich so sagen, vieles davon. Und das Traditionelle ist schon, vielleicht, dass es schauen nach innen. Kamaya beschreibt ja auch, dass es zwei so hauptsächlich Zustände gibt oder Definitionen von Ikigai. Das eine ist so die Quelle, also wo kommt jetzt gerade mein Gefühl her? Und das kann eben eine Aktion sein, das kann mein Job sein, das kann sein, dass ich diese Blume jetzt anschaue, 1,5 Stunden lang, weil die so besonders ist und weil die so viele feine Details hat, und ich habe noch nie so genau so eine Blume angeschaut, was da jetzt drin ist. Vielleicht habe ich so ein kleines Vergrößerungsglas oder so und beschäftige mich lange damit und bin dann voll in meinem, das kann schon Ikigai sein, oder ich schaue mir einfach den Sonnenaufgang an und ich meditiere. Dieses Innen, nach innen schauen auf der einen Seite von ihr, und das, ja.
Aber ich finde das total spannend. Ich glaube, das hast du gar nicht so tief in deinem AWP-Kurs erwähnt. Das ist jetzt auch neu für mich zu erfahren, dass es da noch viel tiefer und viel spiritueller gehen kann. Also ich sehe da schon ein bisschen Ikigai AWP Teil 2, muss ich ehrlich sagen.
Jedes Format entwickelt sich. Also ich habe noch nie was angefangen und das dann einfach weitergemacht, weil im Tun, also so wie jetzt eben im Gespräch gerade, entwickeln die Gedanken weiter und kommen wieder neue Impulse. Und wenn ich Dinge teile, es entsteht ja jetzt mal wieder was, es kommt ja was zurück, es kommt von euch immer was zurück in den Kursen. Kürzlich habe ich das Thema Ikigai gemacht im Umweltbildungszentrum Augsburg im Rahmen von einer ganzjährigen Veranstaltung. Das ist so eine mehrteilige Geschichte, wo es um Zukunft gestalten geht. Und ein Anteil daran war einfach ein Abend mit mir und Ikigai. Und da waren einfach wahnsinnig viele spannende Menschen da, die alle wieder irgendwo an der Stelle Resonanz hatten oder eine Idee hatten oder ihres mit eingebracht haben in das Thema. Und das bringt mich auch in jedem Moment weiter, wieder zu einer neuen vielleicht Perspektive, zu einer neuen Tiefe an der Stelle, zu neuen Fragen, die aufkommen. Ich habe das auch schon mit einem ganzen Gymnasium, irgendwie 12. Klasse gemacht. Und das sind ja alles Erfahrungen, die jedes Mal wieder dazukommen. Und die baue ich natürlich liebend gerne wieder ein in meine nächsten Veranstaltungen, ob es dann wieder Vorträge sind oder ob es jetzt ein Kurs ist. Ja.
Ja. Kann das vielleicht dann auch so ein bisschen mit dem Alter zusammenhängen, dass es so viele unterschiedliche Ergebnisse kam? Ich weiß noch, du hast uns die Aufgabe gegeben, dass wir mit einer Person aus unserer Familie, Freundeskreis, Bekanntschaft mal telefonieren, das Ikigai-Prinzip kurz vorstellen und dann die Person mal darüber fragen. Und ich weiß noch, ich habe meine Oma gefragt und sie hat, ohne dass ich wirklich viel erzählt habe, sofort richtig viel darüber erzählen können und ihre Fragen für sich beantworten können und auch ihr Ikigai im Prinzip nach diesem Venn-Diagramm super schnell gefunden und nach dem Prinzip, was mich am Morgen antreibt, weshalb ich aufstehe. Und da habe ich mich dann gefragt, ob das vielleicht auch mit Lebenserfahrung ein bisschen zusammenhängt.
Also erstmal, wenn du das so beschreibst, dann wäre das für mich so ein relativ kohärenter, logischer Zusammenhang, so mit, klar, ich habe mehr Erlebnisse in meinem Leben, je länger das ist, kann das sortieren, verarbeiten, integrieren und habe da einen besseren Überblick. Also klar, je länger ich lebe, desto, und trotzdem ist es keine Zwangsläufigkeit, würde ich sagen, weil es hat schon auch damit zu tun, wie viel Raum habe ich in meinem Leben, mich auch damit auseinanderzusetzen, mit mir, mit meinem Sein. Und da gibt es bestimmt auch ganz unterschiedliche Menschen, welche, die da tiefer eintauchen und mit sich arbeiten, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wenn es um Reflexion geht, und andere, die da weniger sind. Aber tendenziell habe ich natürlich die Möglichkeit, je länger ich lebe, mich mehr damit zu beschäftigen. Und das Ganze ist ja eine Reise. Genau, und Ikigai ist auch nichts Statisches. Und es hat Phasen im Leben und Zeiten im Leben, da habe ich möglicherweise ganz unterschiedliche Ikigais. Also es wäre mal spannend, das tatsächlich so übers Leben hinweg mal so festzuhalten und immer wieder mal draufzuschauen und zurückzuschauen, so, was war denn jetzt vor 10 Jahren mein Ikigai?
Ja, das mit dem Festhalten, ich meine, wir hatten die Aufgabe, ein Plakat zu designen, aber ich fand das auch sehr sinnvoll und würde es auch jedem empfehlen, wenn man da doch mal über sein Ikigai nachdenkt, dass man das einfach mal alles aufschreibt. Erstmal hat man es dann festgehalten und es ist nicht so ein Gedankenchaos im Kopf, aber auch sich das im Nachhinein dann wieder anzuschauen. Also ich weiß noch, du hast gesagt, wir sollen uns das an die Badezimmertür hängen.
Klotür.
Ja.
Da sitzen wir erstmal eine Weile und können drauf gucken.
Genau. Und lustigerweise, meins hängt immer noch da. Also mal davon abgesehen, super, dass es einfach ein total bunter Fleck in meinem sehr grauen Badezimmer ist. Es ist doch immer sehr schön, wieder sich das anzuschauen. Vor allem gleich am Morgen. Das Erste, was man macht, ist, ins Bad zu gehen. Und dann sieht man es gleich. Auch wenn man keine Lust hat, heute wird bestimmt ein blöder Tag, das Wetter ist schlecht, die Bahn fährt nicht oder sowas. Es ist trotzdem schön zu sehen oder wieder daran erinnert zu werden, was man sich mal erarbeitet hat, was zu einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben der Grund für einen war, aufzustehen.
Ja, genau. Und das war die Intention tatsächlich, dass ihr da möglichst oft vorbeikommt. Deswegen auch die Klotür und deswegen auch ein Plakat, was Plakatives, was Großes, da wo ich nicht irgendwie jetzt aus dem Ordner was rausziehen muss oder aus meiner Datenbank oder so, um mal drauf zu schauen, sondern hey, das ist präsent in meinem Alltag, weil es verändert sich ja und es wächst ja auch. Also ihr habt jetzt in dem Kurs eine Woche gehabt, um da einzutauchen und eine Woche ist eine begrenzte Zeit, um den Sinn des Lebens zu finden, sei jetzt mal flapsig. Deswegen ist es was, das war so ein Initialanstoß, das ist das, wie ich sehe, was ihr hier weitergeben können. So ein Impuls und dann ist es was, was einfach in die Zukunft lebt und sich entwickelt und sich ja immer zeigen darf, ja, was verändert sich gerade und wo stand ich vielleicht gestern und vielleicht radiere wieder was raus und jetzt kommt wieder was Neues dazu und auch damit transparent zu sein. Und das ist ja auch was, wenn das quasi, ist ja nicht ganz öffentlich, aber wenn es zum Beispiel in einem Raum hängt, wo andere Menschen auch Zugang haben, und draufschauen und sehen so, das ist dein Ikigai, erzähl was drüber, was ist das? Dann hast du wieder die Möglichkeit zu reflektieren und dich auszutauschen und vielleicht auch wieder einen Spiegel zu kriegen und ein schönes Gespräch drüber zu haben und ein Ikigai von jemand anderem oder darüber zu erfahren, genau.
Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich wurde auch gleich gefragt, was sind denn das für Kreise, die da in unserem Badezimmer hängen? Vor allem, ich habe das sehr mit Bildern gestaltet, also eigentlich keine Worte draufgeschrieben. Und dann ist es für den ersten Blick erstmal, was genau hängt da eigentlich? Was soll das sein? Aber das war dann doch total schön, gefragt zu werden und einfach ein bisschen darüber zu erzählen und auch, was man so die Woche dann in dem Kurs erlebt hat. Also da muss ich aber auch sagen, fand ich die Herangehensweise sehr, sehr schön, wie man doch eine Antwort auf diese recht großen Fragen findet. Weil ich würde jetzt mal sagen, was braucht die Welt oder was liebe ich, ist doch schon sehr, sehr offen und groß und weit formuliert. Und da fand ich das total schön, dass du uns in Gruppen aufgeteilt hast und wir dann nicht Antworten auf die Frage finden sollten, sondern Fragen, um dieser Frage näher zu kommen, aufzuschreiben. Und ich selber bin schon auf 3-4 Fragen gekommen, aber die anderen Gruppenmitglieder auf noch viel mehr. Und dann die Endpräsentation, dann hatten wir einen riesigen Fragenkatalog von richtig vielen unterschiedlichen Herangehensweisen an eine so große Frage. Und das hat mir sehr geholfen, da heranzukommen.
Ja, danke nochmal für das Feedback an der Stelle. Und das war auch ich glaube, im ersten Kurs hatte ich das noch nicht so ausgearbeitet und dann aber gemerkt, genau, die Fragen sind einfach wahnsinnig groß. Und die einfach so in den Raum zu stellen, überfordert auch ganz schnell. Ja. Und das will ich jetzt auch jedem empfehlen, der sagt, er möchte sich mit dem Ikigai, der Venn-Diagrammform beschäftigen. zu gucken, wie nähe ich mich denn an diese großen Fragen. Was braucht die Welt? Ich meine, das ist ja was draußen gesellschaftlicher Diskurs ist und wo es alle Strömungen gibt und alle Meinungen gibt und alle Gefühle dazu gibt. Und da seins zu finden und seinen Blick darauf zu finden, das ist schon echt, das ist Arbeit. Also das ist wirklich ein dickes Brett. Und das jetzt ein bisschen runterzubrechen, das war genau der Gedanke mit denen, naja, wie könnte ich denn Fragen finden, die mir helfen, mich da anzunähern? Und das stell fest, funktioniert tatsächlich sehr gut und hilft auch immer wieder so Menschen dann nochmal sich mehr darüber auszutauschen. Das heißt, wenn jetzt wieder eine neue Runde oder Gruppe startet, dann kann ich alle diese Fragen, die schon mal irgendwo da waren, weil es tauchen ja immer wieder neue Fragen auf, wieder neue Blickwinkel, neue Perspektiven. Also ich würde sagen, es ist schon so ein Dreiviertel Überschneidung da, dass die Menschen kommen schon so auf dieselben Zugänge und Ideen und trotzdem gibt es immer wieder Nuancen, die dann nicht dabei sind, die man dann aber nochmal mit reingeben kann. Das heißt, die Fülle, die wird immer größer und immer schöner einfach, ja.
Ja, und es wird immer irgendwo ein bisschen was erweitert, selbst wenn, wie du gesagt hast, recht viel Überschneidung ist, aber mit jedem Kurs, mit jeder anderen Person kommt dann doch immer irgendwas Neues dazu und das ist einfach sehr schön.
Das ist wertvoller für einen selber, also für diese individuelle Betrachtung. Dann je mehr ich an Perspektiven auch kenne, vielleicht dann nachvollziehen kann, empathisch damit sein kann, desto mehr kann ich einfach für mich auswählen, was es denn ist in dem Moment. Also genau, das ist einfach dieses aus den vollen Möglichkeiten der Bedeutungen für mich dann schöpfen können, indem ich viel Austausch habe oder viel, in dem Fall Vorarbeit eben von anderen Gruppen zum Beispiel, ja, die dann alle mit aufnehmen können. Ja.
Den Austausch fand ich auch total wichtig. Also ich habe davor schon mal ein bisschen in einem Buch über Ikigai gelesen, aber ich habe so selber nie damit angefangen oder wirklich stark überlegt, mein eigenes zu finden. Einfach durch die anderen Personen und durch den Kurs, das war dann nochmal so ein schöner Impuls dann, das alles zusammenzumachen und sich mit Menschen, die dasselbe Ziel haben, auszutauschen und die dieselben Fragen beantworten. Das war total erfrischend, auch einfach zu hören, was andere Leute dazu erzählen haben.
Und das ist das Wundervolle im Hochschulkontext, weil hier, ihr habt hier die Möglichkeit, mit ganz vielen anderen Menschen zusammen zu lernen. Und jetzt in 1-zu-1-Coachings merke ich, wie mir das also fehlt und nicht, also wie mir das fehlt, so als derjenige, der sowas weitergibt. Und ich merke, wie das anderen Menschen an der Stelle fehlt. Das heißt, die muss ich dann viel öfter auch wieder rausschicken und Gespräche haben lassen und sich austauschen lassen, was jetzt in dem Zweier-Setting so mit mir halt nur mäßig geht. Und ich dann vielleicht eben gerade aus dem, was ich mitgenommen und gelernt habe bei Kursen mit mehr Menschen, dann reingehen kann. Und das ist trotzdem ganz was anderes, wie wenn ich mich über eine intensive Woche wirklich mit den Themen zusammen auseinandersetze und reflektiere und die verschiedensten Meinungen einfach präsent habe im Raum und damit arbeiten kann. Also das ist ein riesen Asset. Das ist echt was Tolles, das so machen zu können hier an der Hochschule.
Ja, total. Also ich könnte mir auch ein bisschen vorstellen, dass es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann leichter fällt, sich auch zu öffnen, weil es eben dieselben Menschen sind, Hochschulinterne, selbe Altersgruppe, selbe Interessen, selben Beruf aktuell mit der Hochschule. Und dann ist das schon mal was ganz anderes als in einem 1-zu-1-Gespräch mit vielleicht einem Coach, den man gerade zuerst kennengelernt hat, da dann so viel zu erzählen und auch auf so viele Ergebnisse zu kommen. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, sich Gleichgesinnte zu suchen und mit denen ein bisschen darüber zu reden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, also nehmen wir jetzt an, jemand hat Interesse jetzt, weil er vielleicht den Podcast hört und sagt, oh, der will jetzt eintauchen. Ja, schnapp dir ein paar Leute, erzähl davon und guck, gibt es irgendwie Resonanz, dass jemand da auch mit eintauchen möchte und macht das irgendwie miteinander. Das ist super wertvoll.
Und meistens sind dann Leute doch recht offen, wenn man auf sie zukommt. So von Personen, wo ich gedacht hätte, Psychologie oder ein bisschen mit mir selbst beschäftigen, das ist nichts für mich, das ist ganz komisch. Aber im Endeffekt doch, wenn man dann auf sie zugeht und mal von sich erzählt, so ich habe da eine coole Methode entdeckt und ich würde das vielleicht gerne mal mit dir besprechen oder nicht unbedingt besprechen, aber mich mit dir austauschen, so dann sind Leute doch viel, viel offener für sowas.
Und es sind ja Fragen, die jeden berühren. Also wirklich jeden berühren. Und also ich kann mir gut vorstellen, es gibt natürlich Zustände und Momente im Leben, wo ich sage, wow, also jetzt auf die Sinnsuche gehen, habe ich gerade keine Kapazitäten. Ja, ja. Ich bin jetzt in der Prüfungsvorbereitung oder ich habe gerade einen neuen Job angefangen oder irgendwie meine Familie startet gerade. Oder ich will jetzt einfach Urlaub haben. Also es gibt bestimmt einen Haufen Zustände, wo ich sage, das ist nicht die Zeit, wo ich jetzt in der Ikigai eintauche. Und es gibt ganz viele andere Momente im Leben, da wo Raum ist für solche Fragen, für die Betrachtung und für einen damit einfach sich entwickeln und wachsen und genau.
Ja, aber wo du es gerade sagst, den Sinn zu finden, würdest du denn das Ikigai so mit dem Sinn des Lebens, so eine vielleicht westlicheren Ansicht vergleichen?
Ja, also das ist es ja, was er übersetzt schon auch heißt, also das Wort Ikigai traditionell und auch das Venn-Diagramm ist für mich schon sehr, sehr rund mit dem, was es fragt. Weil ich kann schon auch die klassischen Fragen an Lebenszufriedenheit, Wandel, Wachstum, Zukunftsperspektiven, Resonanz, Freiheit, Selbstverwirklichung, Sinnhaftigkeit, das taucht schon alles in diesen vier großen Fragen mit auf. Mir muss es nur bewusst oder transparent sein. Und das hat aber so meine Herangehensweise mit diesen Fragen, die mich dahin führen, schon auch immer mitgebracht, dass das Spektrum wirklich da ist und die ganze Breite da ist. Das heißt, wenn ich jetzt das, ich sag mal, nur das Venn-Diagramm mache mit den vier großen Fragen und mich einfach da drauf stürze und da kann ich relativ schmalbandig bleiben. Und dann wird mir was fehlen und dann ist es vielleicht nicht für mich gleich der Sinn des Lebens, sondern es ist einfach so, wie habe ich einen erfüllten Job oder so oder wie kriege ich meine Karriere gut so gut in gute Bahnen, sodass ich damit irgendwie happy bin. Und wenn ich es aber wirklich in der Tiefe und Breite praktiziere, so wie ich es für mich und für die Menschen, mit denen ich es jetzt zusammen mache und weitergebe, versuche zu tun, dann komme ich schon sehr, ich glaube, sehr weit und sehr nah an dessen, was so die traditionelle Fragestellung und Betrachtungsweise des Ikigai ist. Und dann ist es definitiv was ich mit Sinn des Lebens übersetzen würde, ja.
So habe ich das tatsächlich noch gar nicht betrachtet, weil für mich war das eher so was komplett anderes. So der Sinn des Lebens war für mich so ein großes Ziel, vielleicht viel auf den Job oder auf einen Erfolg ausgelegt. Und dann dachte ich eher, dass es so was Starres ist, wo man vielleicht eher in eine Sinneskrise verfallen kann, wenn man eben diesem Ziel nicht näher kommt. Und da war für mich Ikigai ein bisschen was anderes, weil ich habe es eher mehr mit dem, weshalb ich am Morgen aufstehe, übersetzt. Und das war für mich dann was ganz anderes als jetzt ein Sinn, deshalb lebe ich, deshalb arbeite ich, deshalb mache ich das und das, sondern das war eher so eine etwas Leichteres, etwas nicht ganz so Starres.
Ich höre dich beschreiben, so ein Ziel.
Ja.
Also so, was kann mein Lebensziel sein? So, vielleicht ist es die Frage, was will ich hinterlassen oder für was will ich irgendwann in den Büchern stehen, ja. Oder warum wäre ich irgendwann zitiert und mit was und was habe ich,
also ich möchte sterben und irgendjemand soll sich an mich erinnern.
Also Lebensziel und Lebenssinn, das sind schon zwei Dinge für mich, die sehr unterschiedlich sein können. Also wenn ich an den Sinn denke, dann kann ich sehr im Hier und Jetzt sein.
Ja.
Genau. Der kann in jedem Moment sein, der kann in jedem Moment da sein. Und das ist ja das, was Ikigai sagt. So, das ist, warum stehe ich an diesem Morgen heute an dem Tag auf? So, was ist es denn, was mich antreibt, was mich glücklich macht, was sich stimmig anfühlt einfach in dem Moment. Und Ziel ist ja definitiv was in der Zukunft. Also ich breche es jetzt wahnsinnig runter und habe so meine Tagesziele und bin mit ihnen happy. Und in der Zukunft zu leben heißt, dann sehr im Kopf zu sein, weil dann fängt natürlich mein Kopf an, eine Strategie zu entwickeln. So, wie erreiche ich denn mein Ziel? Was muss ich dafür tun? Auch da kann das Ikigai super helfen oder dieses Venn-Diagramm, weil mir das vielleicht sagt, was kann ich gut? Und dann mein Ziel ist es, I don't know, ich wäre Popstar oder so. Was braucht es dazu noch? So, also da muss ich jetzt irgendwie nochmal 3 Jahre richtig Gitarrenunterricht nehmen und Gesangsunterricht. Und außerdem muss ich irgendwie schauen, wie kriege ich das mit Marketing irgendwie gut hin und welche Connections brauche ich, was muss ich knüpfen, also was muss ich tun, um das Ziel zu erreichen, was ist meine Strategie. Und das ist aber was anderes. Das ist was anderes wie dieses, warum ist es heute ein schöner Tag? Genau, warum ist es heute gut aufzustehen und am Leben zu sein?
Stimmt, da habe ich das wohl ein bisschen verwechselt. Da bin ich in Richtung Ziel gegangen. Ich meine, bei dem Beispiel jetzt mit dem Popstar könnte ja auch das Ikigai sein. Mein Ikigai ist es, dass ich die Welt mit Musik bereichere oder sonst was. Und dann deswegen macht man weiter. Deswegen nimmt man diese 3 Jahre Gitarrenunterricht, auch wenn es manchmal wehtut und man nicht weitermachen möchte.
Und es bräuchte dafür das Ziel, jetzt tatsächlich Popstar zu sein, ja nicht, weil Ikigai würde nur sagen, du machst gerade das, was dich erfüllt. Also du lebst das gerade. Und etwas zu leben oder sich irgendwo hinzuentwickeln, sind 2 Sachen. Es darf sie und es kann sich voll überschneiden, weil vielleicht wäre ich am Ende ein Popstar, weil ich mit den Dingen so bin, wie ich gerade sein will und weil es mir gut tut und weil es schön ist, weil es mir Spaß macht, weil ich im Flow bin. Und wenn ich jetzt über mich und meinen Weg so nachdenke, dann war das ganz selten ein, ich hatte ein Ziel und da muss ich hin und erreiche es dann, sondern tatsächlich ein, was ist jetzt gerade, was mich so richtig begeistert, wo ich eintauchen will. Und dann kam immer was Gutes dabei raus. Also dann entwickelt sich immer was Schönes, was Wertvolles, was Gutes. Also so habe ich bis jetzt erlebt. Und dann kann ich hinterher schon auch irgendwie daran denken, na, vielleicht war das jetzt auch ein Ziel oder vielleicht war es irgendwie was Unterschwelliges, irgendwie da hinzukommen oder das so zu haben. Wenn ich es sehr bewusst mache, dann merke ich, also gerade jetzt in meiner Lebensphase gibt es einfach Dinge, wo tatsächlich, und das waren aber Sachen, die von außen kamen, so dein Ziel ist es vielleicht gesellschaftlich irgendwie diesen Status zu haben oder ein Haus zu haben, eine Familie zu haben, Kinder zu haben, lalala. Also alles, was man so um sich herum erlebt und das so übernimmt als seine eigenen Ziele und sich hinentwickelt und dann hat man das aber irgendwann. Und dann steht man aber tatsächlich da und denkt sich so, ja und jetzt? Jetzt habe ich das hier gemacht, jetzt ist es irgendwie, jetzt Bausparvertrag ist rum, okay, Haken da dran, was next? Also und das merke ich, macht mich weniger glücklich, dann irgendwelche Ziele und auch noch vielleicht Ziele, die gar nicht meine waren, so zu erreichen, als im Moment zu leben mit dem, was ist und wo ich merke, da habe ich Resonanz und da bin ich im Flow und da bin ich in der Freude. Ja. Und in der Sinnhaftigkeit letztendlich, genau.
Möchtest du ein bisschen mehr über deine Reise zu deinem Ikigai erzählen?
Ja, gerne, da teile ich gern was. Ich denke, also ich habe auf dem Weg hierher darüber nachgedacht, wann kam Ikigai zu mir? Und das muss irgendwie zwischen so 8 und 10 Jahren jetzt her sein. Da war ich noch bei BMW im Innovationswerk, in der Forschung. Und wir hatten ein schönes Format. Das war so ein Lunch-Format, wo wir einfach Leute intern eingeladen haben, die alle interessiert waren an Impulsen von außen, an einfach neuen Ideen, an Austausch. Genau, es war so ein Austauschformat. Das Innovationswerk hat dann immer Nudeln gekocht. Wir hatten eine große, schöne Küche. Also unser Arbeitsplatz war ein herrlich selbstgestaltetes, selbst auch mit einer Firma zusammen, die sich darauf spezialisiert hat, entwickeltes eigentlich Design Thinking Projekt. So entstand unser Büro. So, und das Größte, was unser Büro hergab, war dann die Küche, weil wir festgestellt haben, dass Austausch wahnsinnig wichtig ist und dazu hatten wir eine wunderschöne große Küche und dann haben wir die Möglichkeit, eben solche Formate zu hosten. Und eine Kollegin hatte dann so ein Ikigai-Dude auftrieben, sag ich jetzt, weil ich weiß den Namen nicht mehr. Der war aus München und hatte, glaube ich, gerade das Ikigai-Institut gegründet.
Den hat sie einfach mitgebracht, oder?
Die hat ja, ich weiß nicht, wie die Verbindung zustande kam, aber die war, also wir waren ja alle viel unterwegs, natürlich in dem Feld, so außen auf Konferenzen, auf Talks, auf und so weiter und so weiter. Und war ja viel Recherchearbeit. Und den hat sie eingeladen, so als Impuls. So, von uns wusste keiner sonst irgendwie, was jetzt Ikigai bedeutet. Und dann war er mit ein paar Leuten da und hat einfach so eine halbe Stunde einen Impulsvortrag über Ikigai gehalten. Ich habe nebenbei meine Nudeln gegessen und hab mir das angehört und habe ihn so leuchten sehen, weil er war wirklich so ein Mensch, der, also wo man gesehen hat, der will jetzt nicht irgendwie was verkaufen oder ja, oder wird dafür bezahlt, dass er jetzt hier antanzt und was erzählt und Vortrag hält, sondern aus vollem Herzen war der am Erzählen, was Ikigai ist und was es bedeutet und wie er damit arbeitet. Und als ich meinen Teller leer gegessen habe, habe ich mir gedacht, gut, das muss ich jetzt ganz schnell vergessen, weil sonst muss ich sofort kündigen. Weil da schon einfach sofort die Frage präsent war, zum Beispiel, was braucht die Welt? Und das war schon so meine Zeit, die sich so zum Ende neigte, dann nach irgendwann 17 Jahren in der Industrie und bei BMW, wo ganz deutlich für mich war, so die Vorstellung von meiner schönen Zukunft, meiner Welt, die bildet sich nicht ab in der Strategie, also vielleicht sogar noch in der Strategie, wie BMW damals tickte mit, wir wollen Mobilitätsdienstleister sein. Es war aber nicht erfüllt. Es wollte sich nicht erfüllen, ja, weil das Kapital tatsächlich 12,5% EBIT-Marge erwartete. Und das kannst du in der Industrie zu der Zeit mit den Mitteln und in dem Kontext eigentlich nur erreichen, wenn du Dinge produzierst, die im Premium-Luxus-Segment sind, aber jetzt nicht in die Kategorie, das braucht die Welt fallen und das verschönert die Welt in einer Form, wie ich sie gern gesehen hätte, im Sinne von Nachhaltigkeit und allen sozialen Fragen, die es aufwirft. Genau, deswegen musste ich es ganz schnell wieder wegschieben, dieses Ikigai. Und dann war irgendwann der schöne Moment, wo ich wusste, so, jetzt will ich mein Leben ändern oder ja, doch, mein Leben ändern und habe dann angefangen damit, so aus diesem Job mich rauszudenken und aus dieser Industrie mich rauszudenken und wusste, dass ich da raus will. Weil so der ganz starke Satz in meinem Kopf war, love it, change it or leave it. Und ich war eine Weile in dem love it, so als Azubi und als Mensch so mit 16 findet man irgendwie breite Schlappen, dicke Auspuffrohre und sowas irgendwie ganz cool und röhr und um die Kurve rüben und Autos mit paar 100 PS fahren, aber irgendwann merkt man so, nee, das ist es nicht und man versucht es halt zu bewegen und andere Dinge zu tun in der Firma. Also es war diese Change-It-Phase, die war sehr lang da bei mir und irgendwann diese Erkenntnis mit den vielen Gesprächen inklusive Vorstand, wo am Ende klar war, so nee, Change It wird hier nicht passieren in absehbarer Zeit, so wie du es gern hättest. Und dann war ein Leave It. Und mit dem Leave It stand ich da und so, was mache ich denn jetzt? Wenn ich das jetzt verlasse, was ist denn dann das Neue? Und dann ist mir Ikigai wieder eingefallen. Und dann kam ich so, ach, da war doch jetzt vor 2-3 Jahren war der Dude da mit seinem Ikigai.
Ich sehe schon, der leuchtende Ikigai-Dude hat sich tief in dein Gedächtnis eingebrannt, obwohl du ihn eigentlich ganz schnell wegschieben wolltest.
Ja, genau. Also er hing voll im Unterbewusstsein, dass es da ist und es war genau das Richtige. Weil es braucht ja alles seine Zeit. Also es hat alles seine Zeit. Und der Moment, wo er da war, wäre vielleicht nicht meine Zeit gewesen, um jetzt mein ganzes Leben umzukrempeln sofort. Sondern es hat einfach noch eine Weile braucht und eine Sicherheit braucht, irgendwie als auf Versuch zu haben oder aktiv zu sein und in dieser Change-It-Phase irgendwie auch drin zu sein und irgendwann auch die Klarheit gebraucht mit, ja, das wird sich, ich werde es nicht, also ich werde den Tanker nicht rumreißen, auch nicht mit den 1000 anderen, die da waren und aktiv waren und versucht haben, in so einem großen Konzern was zu verändern. Deswegen, ja, dann war er wieder da, der Dude. Mit seinem Ikigai. Und dann haben wir tatsächlich einmal googeln und Karl Hosangs Seite. Also der Karl Hosang war zwischenzeitlich einmal kurz mit ihm in Kontakt, einfach nur um mich zu bedanken tatsächlich, dass er so eine coole Webseite hat. Ach, schön. mit so viel Informationen so gut aufbereitet. Also ihr macht da Online-Coachings und viel Angebote dort auf der Seite. Ich will jetzt keine Werbung machen. Und doch, ja, ich, wenn was Schönes, kann man Werbung machen, finde ich.
Also, ich wollte gerade sagen, ich würde auch noch ein bisschen Werbung gerne für deinen AWP-Kurs machen.
Auch gern. Naja, der Karl hat auf seiner Seite das total schön einfach nochmal runtergebrochen, dieses Venn-Diagramm. Wie das funktioniert, was diese Überschneidungen bedeuten, wo ich ansetzen kann, wenn ich zum Beispiel merke, so, naja, ich habe jetzt ein Thema, das in meinem Leben irgendwie stark präsent ist und das ist bei der Frage, also nehmen wir mal das Beispiel, ich mache gern Musik, also ich liebe es, Musik zu machen, so, das ist irgendwie da. Und ich habe auch für mein Gefühl, wenn ich auf die Welt schaue, sehe ich, also Musik verschönert die Welt, verschönert meine Welt, die von anderen Menschen, es bringt Leute zusammen, es beruhigt Menschen, Musik kann so viel, also und ich würde sagen, das braucht die Welt, so. Und dann, vielleicht kann ich es irgendwie auch gut. Also vielleicht bin ich jemand, der einfach wirklich viel geübt hat oder einen guten Zugang hat zur Musik. Und jetzt fehlt aber dieses, naja, der Ausgleich. Oder was brauche ich denn eigentlich, wenn das jetzt mein Ding sein soll? Was braucht es denn dazu? Wenn ich jetzt in betriebswirtschaftlich denken würde an diese Frage, was ist der Ausgleich, dann würde ich sagen, was wäre jetzt mein Businessmodell damit zum Beispiel? Also setze ich mir in die Straße mit dem Hut und ist das mein Modell, weil ich irgendwie nur im Bus wohne und das reicht mir, brauche nicht viel Kohle und dann jeden zweiten, dritten Tag mache ich mal irgendwie eine Session in der Fußgängerzone, fertig. Oder ist es was, wo ich sage, boah, das muss ich aber nur mal ernsthafter angehen und ich muss jetzt irgendwie die Labels gehen, ich muss ein Studio suchen, muss Aufnahmen machen, muss Demo-Tapes rausschicken. Also wie komme ich denn dann dahin zu einem Ausgleich? Oder vielleicht ist es einfach nur, dass ich die Begeisterung von anderen Leuten brauche, um damit glücklich zu sein mit dem, was ich mache in der Musik. So, und dann stelle ich mich einfach im Park und spiele. Oder ja. Und so guidet ihr einen relativ gut durch, zu sagen, so, also was ist denn bei dir schon da und was braucht es denn dann noch oder was fehlt denn vielleicht noch, um dann was gesamtheitlich Stimmiges für dich zu erzeugen, also was dann ein Ikigai sein kann, genau.
Ganz kurz zum Ausgleich, muss das dann immer irgendetwas Materielles sein?
Nee, eben nicht, genau. Also das wäre wieder die Betrachtungsweise, schaue ich sehr, sehr fokussiert, also jobfokussiert und oder westlich, sage ich mal, orientiert drauf auf mein Ikigai, dann kann ich natürlich da die Punkte drunter finden, was brauche ich denn für mein Leben, also was braucht es denn alles? Und ein Mensch braucht aber als Ausgleich und als für sein Sein ja nicht nur materielle Dinge und monetäre Anteile, sondern ich habe ja ein ganz, ganz großes Spektrum an Bedürfnissen menschlich, wenn es um Nähe geht, wenn es um Vertrauen geht, wenn es um Gruppenzugehörigkeit geht, wenn es um meinen Platz in der Gesellschaft geht, wenn es um Status geht, die alle da sind. Und es gibt immer wahnsinnig viele Sachen, die an Stellen Ausgleich bringen, mit denen bin ich erstmal gar nicht bewusst unterwegs. Und auch da hilft einfach so ein Ikigai und mal drauf zu schauen, wo kriege ich denn jetzt für dieses Thema eigentlich einen Ausgleich, wo ich es noch gar nicht wahrgenommen habe, weil mich da die Leute feiern, weil ich da irgendwie meine 100.000 Likes habe auf TikTok oder weil vielleicht einfach nur ein Kind jetzt zum Tanzen angefangen hat, während ich mit der Handband auf der Straße sitze. Und das erfüllt mich stundenlang und ich habe das Bild immer noch im Kopf und das ist sowas Starkes. Dahin zu schauen, das hat eine ganz, ganz große Breite für mich.
Ich muss auch sagen, bei der Reise zu meinem Ikigai, ich meine, sie hat ja erst vor kurzem angefangen, eben durch den Kurs, ist mir dann, als ich so angefangen habe, das Plakat auszufüllen und zu designen, ist mir aufgefallen, dass ich mein Ikigai eigentlich schon viel, viel früher gefunden habe, schon zu Schulzeiten. Nur ich wusste eben noch nichts, dass Ikigai überhaupt existiert, dass das irgendwie einen Begriff hat und sowas. Das war dann wirklich, ich habe angefangen, die Fragen für mich zu beantworten, aber irgendwann gab es dann im Laufe des Abends, wo ich, nachdem ich noch gar keine Überschneidung Mischung aus all diesen vier Kreisen gefunden habe, weil immer irgendwas gefehlt hat. Entweder kein Ausgleich oder dann kann ich es doch nicht so gut oder so. Oder in meinen Augen braucht es die Welt nicht. Meine Welt braucht das nicht. Aber im Laufe des Abends ist dann wirklich so ein richtiger Aha-Moment bei mir gekommen. Und dann war das auch was, was auch nicht wirklich in den äußeren Kreisen vorkam. Aber das, wie gesagt, mein Grund ist, weiterzumachen, den Tag zu beginnen. Und das ist doch sehr schön, auch wieder jedes Mal zu sehen.
Ja, und schön, wenn sie das dann in dem Prozess zeigt, dass, dass da ja was ist. Und die Betrachtung ist, was wahnsinnig individuell ist und die Beantwortung von diesen Fragen. Das heißt, kein anderer Mensch, der auf dein Ikigai schaut, wird dieselben Empfindungen haben oder dieselben Bezug zu dem, was bei dir da ist. Deswegen hat es wahnsinnig viel mit Mindset und Bedeutung zu tun. Also, und auch mit, ja, was bedeutet für mich so Ausgleich und was braucht es einfach so. Und mein eigener Zustand in mir, der sagt, ich muss mich zum Beispiel damit vergleichen mit meinem Nachbarn, der dieses Auto vor der Tür steht und der gerade sein Haus wieder neu weißeln hat lassen. So, brauche ich das auch, um mich irgendwie zugehörig zu fühlen oder gut zu fühlen? Wo stehe ich denn da? Und also was ist denn, was mich im Kern glücklich macht und diese Fragen beantwortet? Und genau, das kann einfach sehr von dem abweichen, was vielleicht um mich rum so passiert. Und deswegen ist es einfach total spannend, da seinen eigenen Weg und seinen Bezug zu entwickeln dazu und seine Aha-Momente zu haben.
Ja, genau. Würdest du denn sagen, dass es auf seiner persönlichen Reise zu seinem Ikigai einen Fehler gibt, den man machen kann?
Habe ich nicht drüber nachgedacht. Interessante Frage. Also erstmal, glaube ich, macht man nie einen Fehler, wenn man in diese Fragen und Themen eintaucht und reflektiert und daran arbeitet. Das Wort Fehler taucht in meinem Kopf irgendwie so auf in Richtung, welche Strategie leite ich dann ab? Was mache ich jetzt dann? Also welchen Weg schlage ich vielleicht ein? Welche Entscheidungen treffe ich dann basierend darauf mit meiner Beschäftigung und so? Und also ich glaube eigentlich, und das ist aber so eine Frage, wenn es um Fehlerkultur geht, also was sehe ich auch als Fehler? Ich treffe eine Entscheidung und vielleicht habe ich dann irgendwelche Konsequenzen, die ich hinterher blöd finde oder jetzt bereue oder irgendwie mein Leben schwieriger machen, als es vielleicht dann davor war. Und trotzdem ist es dann ein Fehler, Fragezeichen. Also, weil vielleicht bringt mich das ja dann auch wieder wohin. Und ganz oft, oder in der Vergangenheit, erlebe ich es für mich so, alles führt ja zu etwas und ist ein Teil von meinem Weg. Und dann nenne ich es halt Fehler und dann gehören die aber irgendwie auch dazu. Also frei von allem zu sein, was vielleicht irgendwie negative Auswirkungen haben könnte oder mich in Schwierigkeiten bringt oder mich in herausfordernde Situationen bringt zu sein, wäre auch ein komischer Anspruch. Also dann wäre auch kein Wachstum möglich, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt immer in meiner Komfortzone bleibe und in alles fühlt sich wattig, weich, schön, leicht an, dann, also mir wird dann die Herausforderung ja auch fehlen, also etwas wieder umzubauen, umzugestalten. Hüter, so ein nettes Wort, das heißt Kohärenz, Wiederherstellungs, Kompetenzgefühl. Schönes deutsches Wort. Ich wiederhole es wieder. Kohärenz, Wiederherstellungs, Kompetenzgefühl. Das ist so ein, okay, ich gehe jetzt irgendwie einen Weg, es fühlt sich jetzt an, oh, blöd, es ist nicht mehr stimmig, es ist vielleicht ein Problem jetzt, jetzt habe ich mich verrannt oder, und dann aber zu merken, ich schaff's, jetzt auch wieder in einen Zustand zu kommen, mit der wieder trägt, der wieder gut sein kann, der mich wieder hält, das macht ja was mit mir, mit meinem Lernen. Wie kann ich mit Situationen umgehen? Also da geht es einfach um Resilienz. Es kommt ja auch viel von außen. Also es ist ja nicht immer meine Entscheidung, dass irgendwas jetzt irgendwie blöd wird, sondern wir stehen ja vor massiven globalen Herausforderungen. Nicht stehen vor, sondern so hocken mittendrin. So, und auch da muss ich als Individuum ja meinen Zugang finden. Wie gehe ich jetzt damit um, was um mich herum einfach passiert, wo ich vielleicht gar keinen Einfluss drauf habe in dem Moment oder mich ohnmächtig fühle. Und da aber zu merken, wie, also kann ich meinen Weg da drin finden und meinen Anteil und meinen Sinn und mein Wirken so, dass ich mich damit auch kompetent fühle und irgendwie wieder so einen Zustand generieren kann, in dem ich mich einfach gut damit fühlen kann. So, und das ist, und da ist es, glaube ich, wertvoll, wenn man sagt, das darf auch mein Problem sein und ich krieg's gelöst.
Ja, das ist so, so habe ich das tatsächlich auch noch gar nicht betrachtet. Und ich finde, Fehler ist auch immer so ein super negatives Wort, so als wäre es was Schlechtes. Aber wie du gesagt hast, es passiert was und es führt dich zu dem, der du jetzt bist. Und im Endeffekt betrachtet war es dann wirklich so, so schlimm, würde ich es mal sagen. Aber ja. Für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie sich jetzt sagen, heute Abend fange ich an, reflektiere über mein Ikigai, starte mein eigenes Plakat. Hast du da irgendeinen Tipp für
unsere Hörer? Geh auf die Seite von Karl. Karl Hosang, genau, google den, Ikigai, die drei Wörter miteinander, ihr findet die Seite. Lest es euch durch und dann schnappt euch, erzählt begeistert Menschen, mit denen ihr eine gute Verbindung habt, die euch irgendwie nahestehen, den WG-Homies, Beziehungsmenschen, Leute um euch herum, aus dem Verein, so wo ihr einfach sonst zusammensetzt und auch mal über Sachen irgendwie ernsthafter reden und diskutieren könnt. Und genau, schnappt euch ein paar, macht es miteinander. Oder kommt zu mir in den AWP-Kurs. Ich habe ihn gerade wieder ausgeschrieben, der wird wieder stattfinden in den Semesterferien, Ende Semesterferien im September, kurz bevor es wieder losgeht, genau.
Also ich kann dem wirklich nur jeden ganz doll ans Herz legen. Ich meine, ich habe es ja an vielen Leuten gesehen, die dort teilgenommen haben. Ja, ich bin hier wegen den Creditpunkten. Ja, ich bin hier, weil nichts anderes mehr frei war. Aber die haben dann am Ende des AWP-Kurses gesagt, ja, es war eine total schöne Erfahrung und ich bin sehr froh, dass ich da teilgenommen habe. Also es ist wirklich weitaus mehr als nur eine Pflicht, die man erfüllen muss, um sein Studium zu bestehen. Also kann ich wirklich jedem nur sehr ans Herz legen.
Danke. Und für mich, weil du vorher eben auch noch nach Ausgleich ja gefragt hast und was das bedeuten kann, für mich ist das zum Beispiel ein wahnsinniger Ausgleich. Also wirklich, so zu erleben, dass jemand drin sitzt und sagt, naja, ich sitze jetzt hier, weil nichts anderes mehr frei war oder weil ich mich verklickt habe.
Ja.
So, und das passiert dann einfach. Und dann nach ein paar Tagen sagt, wow, ich bin so happy, dass ich mich verklickt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe und jetzt hier saß und das mitnehmen konnte und jetzt das irgendwie bei mir ankam, das sonst einfach nicht da gewesen wäre. Und dass ich da halt ein Teil davon bin und jetzt weitergeben kann, das ist wahnsinnig hoher Anteil an dem, was mich da glücklich macht und was mir einen Ausgleich gibt, warum ich das mache tatsächlich. Ja, genau.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich ein total schönes Gespräch und ein richtig schöner Einblick nochmal in Ikigai, vielleicht auch ein bisschen tiefer. Also herzlichen Dank, dass du deine Reise auch ein bisschen mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, besuch das AWP beim Stefan.
Danke für die Einladung. Es hat mich gefreut.